Das ist ja bekannt und überall in der Öffentlichkeit auch reflektiert worden. Israel hat wieder einmal im Interesse seiner Sicherheit sich genötigt gesehen, Gaza massiv zu bombardieren. Aus dem gleichen Grund wurde auch der Militärchef von Hamas, mit dem man vorher noch verhandelt hatte, von der israelischen Luftwaffe ermordet, weswegen die palästinensische Seite Raketen bis Tel Aviv abfeuerte. Das soll also heute unser erstes Thema sein. Dazu zunächst ein paar Vorbemerkungen. Begrüßt wurde dieser Schlagabtausch von niemandem. Wie bei jedem Krieg wird auf das menschliche Leid und auf die Zerstörungen gedeutet und jeder Mensch, der über ein moralisches Empfinden verfügt, weiß, dass Krieg eine böse Sache ist. In unserer demokratischen Öffentlichkeit wird man jedoch keine Stellungnahme finden, die einfach nur ihre Ablehnung und Abscheu vor dem Krieg zum Ausdruck bringt. Vielmehr geht nach dieser pflichtgemäßen Empörungs- bzw. Eröffnungsphase das Geschäft erst richtig los, nämlich indem die Frage gewälzt wird, für welchen der Kriegsgegner man Partei ergreifen soll. Dass es gute Gründe für Krieg gibt, ist damit schon einmal anerkannt. Und die Frage ist nur, wer kann diese guten Gründe für sich reklamieren? Klar ist, dass jede Seite von sich behauptet, sich nur zu verteidigen. Davon lassen sich die Kommentatoren und Berichterstatter aber nicht beirren. Sie beobachten das Kriegsgeschehen, zählen Opfer und Erfolge und verteilen Plus- und Minuspunkte. Welche der Kriegsparteien aber in der Bilanz dieser Beobachter Recht hat und wer im Unrecht, also schuldig ist, das ergibt sich nie und nimmer aus den Beobachtungen der Gewalttaten, sondern das steht vorab politisch fest. Und im jetzt vorliegenden Fall, Israel führt Krieg gegen die Hamas, da ist es überhaupt keine Frage, wo hierzulande die unerschütterliche Parteilichkeit für Israel ihre Quelle hat. Sie ist bekanntlich Teil der deutschen Staatsräson.
Da kann es also in der hiesigen Kriegsberichterstattung ruhig einmal Minuspunkte für Israel geben, weil es systematisch Hamas-Führer mit der völkerrechtlich nicht ganz einwandfrei abgesicherten Methode der vorbeugenden Hinrichtung liquidiert. Ein viel dickeres Minus kriegt garantiert die Hamas. Der wird Terror gegen die Zivilbevölkerung vorgeworfen, wenn sie ihre Raketen ins Feindesland abfeuert, während Israel diesmal bei seinen Luftangriffen auf Gaza den am dichtesten besiedelten Landstrich der Erde überhaupt angeblich peinlichst darauf geachtet haben soll, bei dieser Bombardierung die Zivilbevölkerung zu schonen, wie es heißt. Wenn die israelische Luftwaffe dann doch fast bei jedem ihrer Angriffe tote Frauen und Kinder hinterlässt, dann gilt das als unvermeidlicher Kollateralschaden, an dem letztendlich die Hamas selber schuld sein soll. Schließlich verteile sie Waffenlager und Raketenabschussvorrichtungen in Wohngebäuden und benutze so deren zivile Bewohner als sogenannte menschliche Schutzschilde. Sollte Israel tatsächlich einmal gegen das Völkerrecht verstoßen haben, dann wird so etwas immer ins Verhältnis zur Niederträchtigkeit der Hamas gesetzt. Unterm Strich akzeptieren alle westlichen Beobachter, allen voran der während des kurzen Krieges vor Ort herumchattende deutsche Außenminister Westerwelle, alle Beobachter akzeptieren, dass Israel sein Recht auf Selbstverteidigung wahrnimmt, wenn es sein Militär zuschlagen lässt. Das entspricht genau der Merkel-Doktrin vom uneingeschränkten Existenzrecht des Judenstaates als Bestandteil deutscher Staatsräson. Darauf hat ja Barbara schon mal kurz hingewiesen. Auf dieser Grundlage reflektiert die demokratische Öffentlichkeit den Ertrag und die Probleme des jüngsten Waffengangs um Gaza. H. hat die israelische Luftwaffe mit ihrem Zerstörungswerk die Hamas dieses Mal auch wirklich nachhaltig geschwächt und dadurch weitere Raketenangriffe verhindert? Hat Israel mit seinen gezielten Tötungen die Raketen der Palästinenser provoziert? Und hat das tagelange Bombardement weniger die Hamas fertig gemacht, als vielmehr hauptsächlich die Zivilbevölkerung in Gaza getroffen? Das in den Medien verbreitete Mitgefühl für die toten, unschuldigen Opfer unter den Palästinensern gibt es in mindestens ebenso großer Dosierung für die israelische Bevölkerung, die infolge der Raketenbedrohung aus Gaza unter unerträglicher Nervenanspannung leidet. Dazu passt auch die Bewunderung hiesiger Kommentatoren für die Abschusszahlen des neuen Raketenabwehrsystems der israelischen Streitkräfte, Iron Dome genannt. Dazu zitiere ich die FAZ vom Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 23.11. Da steht: Israel zeigt, Raketenabwehr funktioniert. Und zwar, weiter im Zitat, Raketenabwehr funktioniert auch dann, wenn die Flugzeit angreifender Geschosse weniger als eine Minute beträgt. Zitat Ende. 425 solcher erfolgreichen Abwehrschläge ihrer eisernen Kuppel, Iron Dome, hat das israelische Militär registriert und kriegt für dieses Bravourstück von den Militärexperten der FAZ große Anerkennung.
Ob jetzt die eiserne Kuppel dafür sorgt, dass sich das Störpotenzial der radikalen Palästinenserführung in den Grenzen von Gaza hält oder ob der Vermittler der Waffenruhe, Ägypten, das Gleiche bewirken kann, ist egal. Auf jeden Fall besteht jede israelische Regierung, die amtierende, genauso wie eine nach den Wahlen mögliche Oppositionskoalition darauf, die angepeilte und mit jedem Militärschlag bekräftigte israelische Lösung des Palästina-Problems darin besteht, die Palästinenser im Gazastreifen komplett ruhig zu stellen, sodass von ihnen nie mehr eine Bedrohung der überaus anspruchsvollen israelischen Sicherheitsbedürfnisse ausgehen kann. In dieser israelischen Lösung ist die sogenannte Roadmap, an deren Ende eine Zwei-Staaten-Lösung stehen sollte, zwar noch nicht offiziell ausgemerzt worden, sie wird aber schon längst von Israels Regierung ignoriert. Immer wieder stellt Israel klar, dass ein palästinensischer Staat, wie verkrüppelt und ohnmächtig auch immer, nicht in Frage kommt und es bekämpft unerbittlich alles, was auch nur ansatzweise in diese Richtung weist.
Denn was zumeist übersehen wird, Israel befindet sich nach seinem Selbstverständnis immer noch im Akt der Staatsgründung. Angefangen hat das mit der gewaltsamen Landnahme auf Palästinensergebiet und inmitten einer arabischen Staatenwelt. Die Feindseligkeiten waren damit eröffnet bzw. vorprogrammiert. Israel beansprucht für seine Sicherheit zusätzliches Staatsgebiet. Gemäß seiner Gründungsdoktrin vom alttestamentarischen Eres Israel, das bedeutet von Gott verheißenes Land, dass zumindest ganz Palästina und womöglich auch noch Teile des Golan und des Südlibanon ein. Mit dieser zusätzlichen Landnahme ist es aber nicht getan. Die Dauerkonfrontation mit den Palästinensern und den arabischen Staaten findet damit ja kein Ende. Deren Feindseligkeit besteht zwangsläufig weiter. Deshalb buchstabiert sich Frieden für Israel so: Es muss jederzeit in der Lage sein, jeden gegnerischen Willen zu entmachten bzw. schon von vornherein zu unterbinden. Erreichbar ist das nur mit dem Status einer regionalen Supermacht, die ihr Umfeld zuverlässig abschrecken, also jede mögliche Gegenwehr, schon im Vorfeld ersticken kann. Dieses staatspolitische Programm hat Israel von den USA abgesegnet bekommen und daran hat auch die Regierung Obama im Prinzip nichts geändert. Auch wenn Obama immer wieder eine Unzufriedenheit mit dem Dauerkriegszustand zu erkennen gibt, in dem sich Israel mit den Palästinensern ja befindet, eine öffentliche Kritik an Netanjahu und seinem jüngsten Militärschlag war von Seiten der USA nicht zu hören. Im Gegenteil. Obama hat einmal mehr das Recht Israels zur Selbstverteidigung bekräftigt. Und zwar uneingeschränkt. Auch das konnte man lesen in der FAZ vom 23.11. Dadurch sieht sich offenbar auch die rechtsextreme Partei des israelischen Außenministers Lieberman in ihrer Definition des israelischen Sicherheitsinteresses bestärkt. Die Palästinenser sollten sich eine Heimat suchen, in der ihre Ansprüche nicht mit den Rechten Israels kollidieren, also in den arabischen Staaten. Offen diskutiert wird bereits das verbleibende Problem, ob nicht auch die in Israel lebenden Palästinenser mit israelischem Pass in ihre arabische Heimat transferiert werden sollten, wegen der inneren Sicherheit Israels und zur Erhaltung seines jüdischen Volkscharakters.
Vom Standpunkt Israels aus ist jede Kritik daran, wie es sein Sicherheitsinteresse definiert und in welcher Form es das wahrnimmt, eine Provokation. Eine Provokation, die sich regelmäßig den Vorwurf zuzieht, Kritik am jüdischen Staat sei letztlich dem Antisemitismus des Kritikers geschuldet. Dieser Staat behauptet schließlich seit seiner Gründung, unwidersprochen von der westlichen Welt, seine Gewalt sei nichts anderes als die Testamentsvollstreckung der Opfer des Holocaust. Und Kritik am Staat Israel sei identisch mit der Befürwortung eines zweiten Genozids an den israelischen Juden. Deshalb sei selbst die Atombombe in der Hand Israels unverzichtbar für den Schutz des jüdischen Volkes und seiner Rechte, während der Iran notfalls mit einem Krieg von seinem Atomprogramm abgehalten werden müsse. Davon wird im zweiten Teil der Sendung noch die Rede sein. Und von daher macht die Regierung Netanjahu auch keinen Hehl daraus, dass die Blockade des Gazastreifens nicht nur Waffenschmuggel für Hamas verhindern soll, sondern auch darauf abzielt, der dortigen Bevölkerung die Lebensbedingungen so unerträglich wie möglich zu machen, weil sie die Herrschaft erklärter Feinde Israels duldet.
Jetzt ist ja bekannt, dass eine Waffenruhe ausgehandelt wurde zwischen Israel und Hamas in der letzten Woche. Eine Waffenruhe ausgehandelt vom ägyptischen Präsidenten Morsi. Es ist aber zugleich auch bekannt und öffentlich erklärt worden, dass das keine Beilegung des Kriegszustandes zwischen Israel und Hamas bedeutet, nicht einmal ein vertraglich bekräftigter Waffenstillstand, sondern lediglich eine Feuerpause, in der Israel erklärtermaßen seine Kriegsdrohung aufrechterhält. Die haben ja ihre Bodentruppen auch noch nicht richtig abgezogen, sondern halten sie weiter in Bereitschaft. Israel befindet sich dauerhaft in einem erklärten Krieg mit der Hamas. Deren Wahlsieg hat Israel nie anerkannt und natürlich erst recht nicht ihre Machtübernahme in Gaza. Hamas ist nach wie vor für den jüdischen Staat eine terroristische Vereinigung, wie Sie sagen, deren Vernichtung ihm von der Regierung des ehemaligen US-Präsidenten Bush ausdrücklich zugestanden worden ist, damals als Frontabschnitt im Krieg gegen den Terrorismus. Diese Staatsdoktrin praktiziert Israel gegen die Hamas weiter, und zwar so lange, wie die Hamas den Existenzbeweis ihres Rechtsanspruchs auf einen palästinensischen Staat mit Kasam-Raketen und Selbstmordattentätern führt. Das heißt mit anderen Worten, solange Hamas dazu in der Lage ist, auch nur einen Quadratmeter israelischen Bodens anzugreifen, sieht sich der jüdische Staat in seiner Existenz bedroht, weil mit jedem dieser Nadelstiche immer noch der Anspruch der Palästinenser auf einen eigenen Staat fortlebt. Die israelische Blockade gegen Gaza, den Machtbereich der Hamas, das ist eine Kriegsaktion. Und die Leiden der Zivilbevölkerung, das sind keine Kollateralschäden, sondern das ist eine Waffe in diesem permanenten Krieg. Eine Waffe, mit der der Hamas die menschliche Basis weggenommen werden soll. Dieser permanente Krieg kannte ja auch schon im Jahr 2008 eine heiße Phase. Das war die damalige Operation Gegossenes Blei, in deren Verlauf ca. 9000 palästinensische Zivilisten dafür büßen mussten, sich als Bevölkerung für die Hamas zur Verfügung zu stellen. Jetzt, nach dem Waffengang, wird über mögliche Lockerungen der Blockade des Gazastreifens unter ägyptischer Aufsicht spekuliert. Es gehört zu den erlesenen Widerwärtigkeiten des israelischen Umgangs mit dem störenden Fremdvolk auf seinem gelobten Land, dass mit dem Zuschlagen seiner militärischen Macht Fakten gesetzt werden, angesichts derer das bloße Überlebenlassen der Opfer wie ein friedliches Zugeständnis daherkommt.